Ja, liebe Gemeinde, eine der richtig schönen Seiten des Jobs, hier vorne zu stehen, ist ja, dass ich euch angucken kann. Noch besser als ihr euch untereinander. Ihr dürft euch gerne auch mal links und rechts umschauen, wenn ihr wollt. Aber für mich ist immer schön, dann wahrzunehmen, wir sind zwar eine kleine Herde heute in den Ferien, aber wir sind irgendwie schön gemischt, finde ich. Also ich sehe da Leute, die ich noch als jung bezeichnen würde, ja, manche sogar ziemlich jung, und dann sehe ich einige, die sind so mittelalt und andere gehören auch schon zur älteren Generation. Und deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass mit dem schönen Zitat, das ich für euch rausgesucht habe, alle von euch irgendetwas werden anfangen können. Es steht nicht in der Bibel. Und das Zitat lautet: Die Kinder von heute sind Tyrannen. Sie widersprechen ihren Eltern, kleckern mit dem Essen und ärgern ihre Lehrer. Und wenn ihr das googelt im Internet, dann steht da immer, das hätte Sokrates gesagt. Stimmt aber nicht. Aber er könnte es vielleicht gesagt haben. Also das Zitat in echt stammt aus irgendeinem Lehrbuch von, das ist über 100 Jahre alt, und da hat jemand versucht, mit eigenen Worten so zu beschreiben, wie in der Antike das Verhältnis zwischen den Generationen, zwischen Jungen und Älteren war. Und es wird deutlich, schon in der Antike hatten es Kinder und Eltern miteinander nicht immer nur leicht, sondern im Gegenteil auch mitunter mal schwer. Die Älteren empfinden die Kinder oder die Jugendlichen gern als aufmüpfig. Die machen nicht so mit den Spielregeln, wie das die Älteren gerne hätten. Und die von euch, die sich selbst jung nennen würden, kennen das bestimmt auch. So von der Elterngeneration wahrgenommen zu werden. Meine Mama hat an meinen Löcherjeans manchmal die Fransen abgeschnitten. Da war ich eingeschnappt. Ich bin gespannt, wenn unsere Kinder noch ein bisschen älter sind. Auch ich gehöre jetzt ja in dieses Mittelalter rein, wo ich irgendwie noch ganz gute Erinnerungen habe, wie es war, jung zu sein, aber irgendwie auch nicht mehr so richtig auf ganzer Linie nur jung bin, sondern anfange auch Elterngeneration zu sein gegenüber meinen Töchtern. Die werden bestimmt noch kreativ werden, was so Provokationen betrifft, und die werden dann wahrscheinlich auch leiden unter mir, wenn ich nicht alles davon super finde. Also ich hoffe, ihr könnt ähnliche Situationen assoziieren. Was ich mit dem Zitat bezwecken möchte, ist, uns das so ein bisschen deutlich zu machen, was für eine Drucksituation entstehen kann, wenn Ältere und Jüngere miteinander unterwegs sind. Dass gerne die Älteren dann ihre Machtposition noch strikter benutzen können würden. Also am liebsten hätten die Eltern, dass die Kinder so mitmachen, wie sie gern wollen, häufig. So, und das klappt aber nicht immer. Und dadurch entsteht Druck. Und ich habe das deswegen angesprochen, weil auch unser heutiger Bibeltext ja ganz schön druckig ist auf den ersten Blick. Ja, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, sagt Jesus da. Dann gibt es Entzweiung, und wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Ja, und wer sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, der ist meiner nicht wert. Also da entsteht ganz schön Druck, da wird ganz schön von oben herab gesagt, so und so muss das sein. Und ich hatte dummerweise Sören das Thema für heute schon geschrieben. Normalerweise denke ich immer, ach komm, nimmst du einfach das, was für den Sonntag vorgesehen ist in der Gottesdienstordnung nach dem Perikopensystem, musst du nicht lange überlegen. Und dann habe ich da aber jetzt die Woche über gesessen mit diesem Text und habe gedacht, ach du Schande, was ziehen wir da raus, was uns hilft und nicht nur dieser pure Druck ist, unter dem wir uns alle irgendwie nachher so klein fühlen mit Hut, weil mir auch schon häufiger Leute aus unserer Runde gesagt haben, boah, Nils, so Druck hatten wir eigentlich genug im Baptismus in den letzten Jahrzehnten. Und das hat viele von uns unfrei gemacht und viele sind auch rausgegangen aus der Gemeinde, weil sie das immer nur als ein Sollen empfunden haben und das nicht uneingeschränkt mehr ertragen wollten. So, also das habe ich jetzt schon häufiger gehört. Ich bin ja quasi so Quereinsteiger im Baptismus, deswegen höre ich mir das gerne an, aber weiß ich das nicht immer aus dem Stegreif. So, und jetzt haben wir aber so einen sehr autoritativ wirkenden Bibelabschnitt und müssen uns einfach mit dem beschäftigen. Und das wird uns gelingen, indem wir den Kontext uns mal ein bisschen genauer angucken, den Zusammenhang, in dem das steht im Matthäus-Evangelium. Und wir werden entdecken, ich verrate schon mal so ein bisschen, worauf ich hinaus wollen werde, dass es nicht nur ein Text ist, der rein Druck ausübt, sondern es ist auch ganz stark ein Bibeltext, der sich mit erlebtem Druck auseinandersetzt. Es geht nicht nur darum, Druck auszuüben, sondern auch zu gucken, wenn ich Druck empfinde von außen, wie kann ich mich da gut verhalten? Ich werde anhand von 5 Schritten mit euch zusammen mal durch diesen Zusammenhang gehen. Und der erste Schritt ist, dass wir uns dieses ganze Kapitel 10 mal ganz kurz vor Augen führen. Es handelt sich um eine längere Rede. Jesus hält ja im Matthäus-Evangelium sehr gerne Reden. Und wir sind jetzt hier in Kapitel 10 in der sogenannten Aussendungsrede. Jesus hat seine 12 engsten Homies, seinen Zwölferkreis von Jüngern, das sind alles Männer, interessanterweise, oder auch gar nicht so spektakulärerweise in der antiken Gesellschaft. Und diese 12 Männer, die sendet er jetzt aus. Sein Werk auch auf eigene Faust weiterzuführen, eigenständig tätig zu werden. Und zwar sollen sie losgehen und sollen die verlorenen Schafe des Hauses Israel, die Matthäusgemeinde weiß ich vor allem zu den jüdischen Glaubensgeschwistern gesandt, und die sollen sie jetzt erreichen mit der Botschaft vom Himmelreich, die Jesus predigt. Die haben es jetzt genug gehört, haben die Bergpredigt mitgekriegt und so. Und also jetzt sagt Jesus zu den 12, jetzt geht ihr doch mal. Ihr habt genug verstanden, ihr könnt selber Himmelreich verkündigen. Ihr könnt auch Kranke gesund machen, euch also den Bedürftigen zuwenden. Ihr sollt nicht darauf abgesehen haben, euch selbst zu bereichern daran. Also seid ganz selbstlos, macht das ohne eigenen Verdienst. Also wir sind in so einem missionarischen Kontext, könnte man sagen. Begriff Mission ist noch nicht so richtig erfunden. Aber also im Grunde ist gemeint, Jesus fordert dazu auf, dass diejenigen, die zu ihm gehören, ihm nachfolgen, das Begriff Nachfolge kam hier ja schon vor, dass die auch auf eigene Faust dann Menschen erreichen, mit dem, was von Jesus her Gutes zu holen ist, mit der Himmelreichsverkündigung. So weit, so gut. Also handfest sollen die sich den Menschen in ihrer Umgebung, die sie da erreichen können, zuwenden. Zweitens, nicht alle reagieren auf dieses Angebot, diese Aktivität positiv. Im Gegenteil. Ja, ein Großteil dieser Aussendungsrede beschäftigt sich mit der Frage oder bereitet im Grunde die Jünger darauf vor, dass sie da auch ganz schön Widerstände erleben werden. Und je nachdem, wo man da liest, mal ist das etwas im etwas kleineren Rahmen, mal ist das im etwas größeren Rahmen. Jesus spricht hier sogar davon, dass da Leute vielleicht sogar vor Gericht gestellt werden könnten. Im Extremfall, also da geht's hoch her. Insofern passt unser expliziter Bibeltext da auch ganz gut in diesen Gesamtrahmen hinein. Und was ich jetzt sehr, sehr spannend fand, ist mal genau hinzugucken, wer da mit wem sich denn in die Wolle kriegt. Wo genau gibt es Zank? Vers 35, ja. Ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien oder einen Cut zu setzen, einen Schnitt zu bewirken zwischen dem Menschen und seinem Vater, zwischen der Tochter und ihrer Mutter. Also interessanterweise geht das über die Generationengrenzen hinweg. Wir sind im Kreis der Familie, im Kreis derer, die miteinander in einem Haus wohnen. Und Jesus sagt nicht, du bereitet euch mal darauf vor, dass eure Geschwister das nicht so gut finden, was ihr da macht. Nein, wer sind diejenigen, von denen vor allem jetzt im im engsten Kreis Widerstände zu erwarten sind, das sind in dem Fall die Eltern. Ja. Auch bezeichnend, dass er hier sagt, ein Mensch oder ein Mann wird sich mit seinem Vater in die Wolle kriegen darüber, wird sich entzweien, die werden sich voneinander abkehren. Also der Regelmensch, den Jesus hier vor Augen hat, ist ein jüngerer Mann und im Gegenüber zu dem Vater entsteht da Entzweiung. Und dann erst später kommen auch Kinder mit rein in das Ganze. Aber hier also quasi die Basisbaustelle ist die zwischen der jüngeren erwachsenen Generation und der älteren Generation. Die gerade finden das offenbar schwierig, was die Jünger, Jesus hat Männer, mutmaßlich etwas irgendwie jüngere Männer um sich geschart, jetzt hier nach Matthäus 10, und die sollen damit rechnen, sagt er hier, dass ihre Eltern jetzt nicht Hurra schreien immer, wenn sie da mit neuen Ideen kommen. Das ist ja auch spannend. Die letzte größere Rede, die Jesus gehalten hat, war die Bergpredigt. Und da gibt es diese berühmten Worte. Ihr habt ja gehört, dass zu den Älteren gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, du sollst nicht mal zornig sein. Also Jesus rechnet tatsächlich damit, dass es dann eine Anschauung gibt, gerade bei den Älteren, das ist eine ältere Überlieferung, und seine Auslegung, die es ja ist, manche Bibeln übersetzen auch, ich lege euch das so aus, mit dem Nicht-Töten, dass man den Rahmen sogar noch enger ziehen soll, soll nicht mal zornig sein, soll nicht mal schlechte Gedanken hegen über den Mitmenschen. Und diese Auslegungen Jesu gibt es einige in der Bergpredigt, aber offensichtlich auch da weiß Jesus, wenn er sagt, ich aber lege das so aus, dass es nicht leicht ist, darüber einen Konsens herzustellen, sich zu einigen, sondern er sieht schon vorher, dass das manche schwierig finden, wie er das sieht. So, und hier haben wir es jetzt konkret in der Aussendungsrede, diese Entzweiung, die da passiert zwischen den Generationen. Ja. Die Jesu Botschaft wird als neuartig empfunden. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, als progressiv. Ich weiß jetzt nicht, wie schön ihr dieses Wort findet. Aber im Grunde, da geht was nach vorne, da bringen Leute eine neue Idee mit rein, die Jesus-Gruppe, und ecken damit an. Ja, es begegnet ihnen Skepsis und Vermeidung, Leute wenden ihnen den Rücken zu. Natürlich gibt es auch einige, die das gut finden, die dem folgen mögen, aber ein Großteil dieser Aussendungsrede bereitet darauf vor, es kann auch anstrengend werden. Und in dem Zusammenhang kommt Jesus jetzt hier auch auf Frieden oder vielleicht sogar Unfrieden zu sprechen. Das ist ja auch ganz, ganz krass, Sören, die Übersetzung, die du vorgelesen hast, da geht's gleich los, meint nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen. Nein, kein Frieden, sondern Kampf. Wenn man es ganz wortwörtlich übersetzen würde, könnte man sagen, nicht den Frieden, sondern das Schwert, steht vielleicht auch bei euch in der Übersetzung in Vers 34. Und das ist sehr, sehr krass, vor allem deswegen, weil Jesus vorher noch seine Jungs instruiert hat, wie sie denn sich verhalten sollen, wenn sie an einen neuen Ort kommen. Sie kommen, betreten eine Ortschaft und wollen da vielleicht auch über Nacht mal bleiben und das Himmelreich verkündigen, so wie Jesus ihnen das vorgemacht und aufgetragen hat. Und dann brauchen sie natürlich jemanden, der ihnen Unterkunft gibt. Also sie sollen Gastfreundschaft in Anspruch nehmen von anderen. Und da sollen sie denen erstmal Frieden wünschen, sagt Jesus da. Also im Grunde, Jesu Botschaft ist schon eine Friedensbotschaft, aber jetzt hier plötzlich kommt so was Brutales mit rein. Spannend ist, dass dieses Schwert, das Jesus hier meint, man kann das sogar interessanterweise bemessen. Das Wort, das für Schwert, das hier steht an der Stelle, ist so ein kleines Schwert. So ein kurzes, so 40 bis 50 Zentimeter Klinge. Manche sagen auch, es ist ein großes Messer. Andere würden sagen, es ist vielleicht ein kleines Schwert. Und dieser Gedanke des Schwertes oder des Schneidens, der kommt dann ja auch im weiteren Verlauf noch tatsächlich mehrfach vor. Dass hier dann von einer, Luther übersetzt, Entzweiung die Rede ist. Man könnte auch sagen, eine Lostrennung oder Ablösung einer, da wird ein Schnitt gesetzt zwischen den Generationen durch die Botschaft Jesu. Und das finde ich an der Stelle ziemlich einleuchtend, ohne dass ich es jetzt wegerklären möchte. Es bleibt ein brutales Bild mit Frieden und Schwert, aber das wirkt sich eben vor allem so aus, dass Jesus das Schwert, von dem hier die Rede ist, als ein Schwert interpretiert, das zwischen Gruppen Schnitte setzt, dazu führt, dass Menschengruppen sich voneinander trennen. Und zwar interessanterweise eben sollen gerade die Jünger, die sollen jetzt nicht sagen, wir machen uns in alle Richtungen unbeliebt. Wir sind aggro und forcieren solche Entzweiungen. Nein, das wird ja hier eher als schmerzhaft erlebt. Nicht die Jünger sollen das sein, die alle so sehr provozieren, bis keiner mehr mit ihnen was zu tun haben will. Sondern im Gegenteil, sie wünschen sich eigentlich Gehör zu finden, sich den Menschen zuwenden zu können. Und trotzdem erfahren sie, es wenden sich einige von ihnen ab und wollen das nicht haben. Und sogar im engsten Kreis passiert das, unter den Menschen, die in einem Hause wohnen. Also es sind jetzt nicht die Jünger, die denken sollen, sie sollen jetzt hier mit Hauruck und Gewalt das Gottesreich verkündigen, das Himmelreich verkündigen, sondern im Gegenteil, sie sind diejenigen, die das als schmerzlich erleben, dass andere sie schneiden, sozusagen, nichts mehr mit ihnen zu tun haben möchten. Im Extremfall sogar die eigenen Eltern oder die Angehörigen dieser Generation. Die Jünger sollen nicht Krawall suchen, wohl aber werden sie Ablehnung erfahren. Ja, insofern ist hier von Frieden und Unfrieden die Rede. Und was ganz deutlich ist, ist, dass Jesus hier dazu anregt, sogar im Grunde befiehlt, Punkt 4, Prioritäten zu setzen. Jesus nachzufolgen, hier geht es um diese Kreuzesnachfolge, auf das Kreuz komme ich gleich noch zu sprechen, Jesus nachzufolgen, garantiert eben keine Kuschelstimmung, auch wenn wir das gerne haben. Wir kommen hier in der Gemeinde gerne zusammen, weil wir uns auch irgendwie mögen und das ist ja irgendwie auch viel netter, wenn alle sich lieb haben, aber an der Stelle ist es eben nicht so. Von vornherein die ganze Zeit erzählt Jesus, wenn ihr rausgeht mit der Botschaft, Gottes Liebe verkündigt und seine Zuwendung zu den Menschen praktiziert, dann rechnet auch mit Ablehnung. Das finden nicht alle nur klasse, ja. Es kann also nicht darum gehen, für die 12, die Jesus hier anspricht, nur um jeden Preis nicht anecken zu wollen. Sondern es ist im Grunde vorprogrammiert. Ja, und dann sagt Jesus, dann aber im Sinne der guten Sache doch lieber im Notfall anecken, als die eigene Überzeugung zu verkaufen oder zu missachten, mit Füßen zu treten. Gegenwind erfahren werdet ihr ohnehin, sagt er, richtet euch drauf ein und es dient aber dem guten Zweck. Ja, ich wiederhole mich ein bisschen, könnt mir mal feedbacken, ob das irgendwann zu mühselig wird, mir dazu zu hören. Aber es geht um die Predigt des Himmelreichs und um die Zuwendung zu denen, die unterprivilegiert sind, ja, die durch Krankheit und Tod sogar nicht so am Leben teilhaben können, wie sie gerne würden. Und gerade zu denen sendet Jesus seine 12 Jungs. Und jetzt sind wir beim Begriff der Kreuzesnachfolge. Im Grunde spitzt Jesus selbst das ja massiv zu. Wenn er selbst dann im weiteren Verlauf des Matthäus-Evangeliums sein Leben geben wird am Kreuz, obwohl er es auch nicht so richtig schön findet, dann tut er das aber trotzdem, weil er weiß, es dient der guten Sache. Es dient zugunsten der Menschen, die dadurch Heil erfahren können, durch den Kreuzestod Jesu. Also Jesus ordnet seine persönlichen Interessen der guten Sache unter. Und Kreuzesnachfolge, zu der er hier aufruft, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Wer das nicht tut, der ist meiner nicht würdig, ist ja hier die fiese Pointe. Die Kreuzesnachfolge, von der hier die Rede ist, bedeutet eben das. Die eigenen Interessen im Notfall, nicht auf auf Biegen und Brechen, aber im Notfall, wenn es drauf ankommt, wenn es hart auf hart käme, der guten Sache unterzuordnen, weil die Sache an der Stelle entscheidend ist, die Himmelreichsverkündigung und die Zuwendung zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, von denen er hier spricht. Bei all dem, und das wird auch hier und an vielen weiteren Stellen deutlich, dürfen aber diejenigen, die so nach draußen gehen und die den Kontakt suchen zu denen, die bedürftig sind, die dürfen auf Gottes Fürsorge vertrauen. Und das kommt an vielen Stellen hier durch. Ich gebe euch nur eine kleine Kostprobe. Das ist eine berühmte, relativ bekannte Textstelle, Verse 29 bis 31. Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Groschen und dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater? Bei euch sind aber sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Spatzen. Also Gott, euer Vater im Himmel, und das ist auch wieder Thema der Bergpredigt und an anderen Stellen des Matthäus-Evangeliums sehr, sehr massiv, er sieht euch und weiß, was ihr braucht. Er wird dafür sorgen, dass ihr bei all dem, auch wenn es manchmal ungemütlich wird, unbequem, dass ihr nicht zwischen die Räder kommt. Gottes Beistand gilt immer und vielleicht auch gerade dann, wenn Menschen meinen, jetzt wird es mir so ungemütlich, dass ich nicht mehr weiter weiß. Sowas wie so ein Cantus Firmus, so ein wiederkehrender roter Faden des gesamten Matthäus-Evangeliums. Gott lässt euch nicht allein. Er sieht euch und weiß, was ihr braucht. Trachtet nur, in der Bergpredigt heißt es, trachtet nur zuerst nach Gottes Reich, dann wird euch alles andere zuwachsen oder zufallen. Gott sorgt für euch. Er ist euer Vater im Himmel. So, und damit bin ich bei meinem fünften und letzten Punkt. Und wo stehen jetzt wir? 2021, Neustadt am Rübenberge. Ich muss die Frage an euch weiterspielen. Ich beantworte die jetzt mal lieber nicht allgemeingültig, weil ihr selbst besser von euch wisst, wie sehr ihr euch diesen Stiefel anziehen könnt und müsst. Sind wir jung geblieben im Grunde? Haben wir noch was von dieser Dynamik, zu der Jesus seine Jungs aufgerufen hat, angeregt hat? Also ist bei uns was davon zu spüren, dass wir auch uns nach draußen wagen, zugehen auf die verlorenen Schafe, die den Bedürftigen nicht nur das Himmelreich verkündigen, sondern auch ganz konkret Hilfe zum Leben anbieten? Oder sind wir auch teilweise auf dem Weg, unbeweglich zu werden? Ich denke, es ist wirklich eine Generationenfrage. Und das Spannende ist ja, dass hier gerade die jüngere Generation, die noch diesen Elan haben vielleicht, dass die Unterstützung kriegen von Jesus für ihre Haltung. Mit dem Punkt, ihr müsst nicht um jeden Preis provozieren, aber wenn ihr aneckt, wisst, dass Gott trotzdem für euch da ist und habt die gute Sache im Blick. Werdet nicht müde, lasst euch da nicht kirre machen oder lasst euch nicht davon abhalten, das, von dem ihr wisst, dass es gut und richtig ist, was der Sache Jesu dient, lasst euch nicht davon abhalten, das zu praktizieren. Ich finde das zumindest ermutigend und würde mich freuen, wenn dieser Spirit noch mächtiger bei uns auch heute erfahrbar wird, dass wir das schaffen, unser Christsein so zu leben, dass wir auch über unseren Tellerrand der Gemeinde rausgucken und Menschen erreichen, die Jesus hier vielleicht als verlorene Schafe darstellen würde. Dass wir auch Widerspruch riskieren und bei all dem auf Gottes Fürsorge vertrauen, der all die Haare auf eurem Kopf gezählt hat, der also ganz genau euch kennt und weiß, was ihr braucht. Es gibt im Grunde, ja, es gibt unbequeme Situationen zu erwarten, aber es gibt nicht wirklich was zu verlieren. Ja. Ich ende mal mit dem letzten Vers. Denn wer sein Leben findet, weil er irgendwie doch lieber es kuschelig und harmonisch hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, Kuscheligkeit hin oder her, der wird's finden. Amen.